Ja, liebe Hörer, ich freue mich, dass ich wieder zu Ihnen sprechen kann und hoffe auch, dass Sie die tägliche Gebetszeit, die wir ja besprochen haben mit Hilfe dieses Begleitbuches, dass Sie diese Zeit auch wirklich einhalten können und einhalten konnten in den vergangenen Tagen, dass Sie wirklich sich jeden Tag diese 10 Minuten, 15 Minuten nehmen, die Bibelstelle lesen, bedenken und auch mit dem Herrn persönlich drüber sprechen, wobei dieses persönliche Sprechen sehr bedeutsam ist für dieses ganze Seminar. Ja, vom letzten Thema darf ich Sie nochmal daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass Jesus für uns gestorben ist, um uns zu erlösen, um uns zu befreien aus diesem Reich der Finsternis. Denn der Herrscher dieser Welt hat dieses Reich aufgerichtet und die ganze Menschheit befindet sich darin. Und es kommt darauf an, daraus frei zu werden, dass wir wirklich ganz Kinder Gottes werden, dass wir wirklich Jünger Jesu werden im Vollsinn. Wie gesagt, er ist dafür gestorben, er hat sein Leben für uns hingegeben, und zwar für uns hingegeben, damit wir aus diesem Leben, das er hingegeben hat, selber leben können. Er hat uns gewissermaßen sein göttliches Leben vermacht. Man kann auch sagen, Jesus ist dann später auferstanden, um uns dieses neue Leben im Heiligen Geist zu schenken. Hingabe am Kreuz und die Auferstehung gehören zusammen und sie sind auch eingegangen und wir sollen immer wieder eingehen in der heiligen Taufe in dieses Geheimnis. Der Herr will uns sein Leben in Fülle schenken. Er will uns Anteil geben an seiner Gottheit. Ich muss dabei jeder Messe daran denken, bei diesem Gebet während der Opferung, wie das Wasser mit dem Wein sich mischt zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Teilhaben an seiner Gottheit. Genau um das geht's in diesem neuen Leben. Er will uns heiligen durch seinen Heiligen Geist. Das ist ja das ganz Wesentliche, dass wir geheiligt werden sollen. Deswegen letzten Endes ist uns der Geist geschenkt. Um es nochmal von einer anderen Stelle her zu zeigen, am Kreuz sagt Jesus: Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und er gibt sterbend seinen Geist an den Vater zurück. Und dieser sein Geist wird am Pfingsten über die ganze Kirche neu ausgegossen. Jener Geist, aus dem Jesus so Wunderbares getan hat, so wunderbar gesprochen hat, wo er so überzeugend gelebt hat, vorgelebt hat, das Leben aus dem Geist. Diesen Geist schenkt er uns, damit wir sein Werk fortsetzen. Wir sind gewissermaßen als Kirche sein Leib, durch den er handeln will. Und zwar können wir das nur, wenn wir auch von seinem Geist durchdrungen sind. Gewissermaßen die Kirche setzt das Wirken Jesu fort auf dieser Welt. Und nur wenn sein Geist in seinem Leib ist, in der Kirche ist, nur dann lebt er wirklich. Und die Gefahr ist ja, dass wir eine mehr oder minder tote Kirche werden, die zwar noch als äußerlich gesehen da ist, aber der Geist fehlt und damit fehlt auch das, was der Herr möchte, das in dieser Welt geschehen soll. Im Sakrament von Taufe und Firmung hat Jesus grundlegend uns Anteil an diesem seinem Geist gegeben. Das ist ja das Wesentliche dieser Sakramente. Und wir müssen das ein bisschen genauer bedenken, um zu sehen, um was es da geht. Was wir weithin nicht mehr wissen und uns nicht bewusst ist. Die Taufe ist zunächst ein Sterberitus. In der Taufe wird unser alter Mensch in den Tod gegeben. Das wurde früher auch ganz bildlich sichtbar, Denn die Taufe wurde ja ursprünglich in der Kirche und in der orthodoxen Kirche ist es heute noch so, durch Untertauchen gespendet. Gewissermaßen durch dieses Untertauchen ein Symbol des Sterbens, des, wenn man so will, des Ertrinkens. Luther hat in seiner sehr kräftigen Sprache gesagt, der alte Mensch, der sündige Mensch soll ersäuft werden. Wie gesagt, das ist ein Sterben. Und im Römerbrief 6, den ich Ihnen sehr, gerade diesen Anfang, sehr zu lesen empfehle, heißt es, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden. Wir wurden gewissermaßen mit ihm begraben, ihm in der Taufe, damit dieser alte Mensch der Sünde in uns stirbt. Oder wie es dann Paulus an dieser Stelle sagt, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Und mitbegraben mit Jesus. Er soll in den Tod gegeben werden. Die Taufe als ein Mitsterben mit Christus, dass wir uns gewissermaßen mit dem erhöhten Herrn am Kreuz in Verbindung bringen, dass wir mit ihm sterben, damit wir zu einem neuen Leben mit ihm auferstehen. So wie es dann auch Paulus sagt, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Genau um das geht es in diesem Thema, das neue Leben. Dass wir mit Christus zu einem neuen Leben auferstehen, das nichts mehr zu tun hat mit dem Leben der Sünde, was wir früher als Sünder gelebt haben, wenn wir an dem nicht Anteil haben. Die natürlich, die heute auch in vielen Teilen der Welt als Erwachsene getauft werden, die erleben das ganz bewusst mit. Auch dann den nächsten Schritt, nämlich nach diesem Untertauchen im Wasser, dreimal untertauchen. Danach ist also der Täufling aus dem Wasser ausgestiegen. Er wurde mit dem Taufkleid bedeckt, mit diesem weißen Kleid, als Zeichen, er ist jetzt reingewaschen von der Sünde. Er ist ein neuer Mensch, so wie er ein neues Gewand anhat. Und anschließend hat ihm dann gleich der Bischof die Hände aufgelegt und hat den Heiligen Geist auf ihn herabgerufen. Und wir wissen aus alten Berichten, gerade in der frühen Kirche, dass man ganz selbstverständlich erwartet hat, dass da jetzt auch wirklich die Charismen nach dieser Taufe im Heiligen Geist gewissermaßen, im Wasser und im Heiligen Geist, dass da die Charismen sichtbar werden und erfahrbar werden. Es war also nicht einfach nur so ein Ritus, sondern das war für diese Menschen ein ganz gewaltiges Ereignis. Unser Professor für Liturgie hat bei meiner Ausbildung gesagt, wenn man früher einen Menschen gefragt hätte, was steht denn eigentlich im Mittelpunkt des Glaubens? Heute wird man sagen, natürlich der Eucharistie steht im Mittelpunkt. Aber für diese Menschen früher, die selber als Erwachsene getauft wurden, die sagten alle, die Taufe steht natürlich im Mittelpunkt. Das war der Punkt, wo sie umgekehrt sind, wo sie aus dem alten Leben ausgestiegen sind und zu einem neuen Leben berufen wurden. Und bei uns geht es jetzt also in diesem Seminar darum, das, was eigentlich uns schon geschenkt ist, das gewissermaßen jetzt in Wirklichkeit einzuholen. Dass also auch wir ganz bewusst von diesem alten Menschen Abschied nehmen. Nee, in der Tauferneuerung zum Beispiel, widersagst du dem Bösen, ich widersage. Das ist dieses Abschied nehmen. Glaubst du an Gott, an Jesus, an den Heiligen Geist? Das ist das Bekenntnis zum Leben des neuen Menschen. Und so kann Paulus, der hat ja dieses Bild vom alten Menschen und neuen Menschen an verschiedenen Stellen immer wieder gezeigt. Er setzt da immer wieder diesen, zeigt immer wieder diesen Gegensatz. Das neue Leben ist grundsätzlich etwas anderes als das alte. Er sagt dann auch, wir sollen als Menschen leben, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus. Die für die Sünde tot sind. Aber für Gott leben in Christus, dieses neue Leben als Kinder Gottes. Dieses neue Leben ist ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Dieses neue Leben kann uns nur geschenkt werden von Gott. Wir können es uns nicht selber machen und wir können es auch mit menschlichen Anstrengungen nicht erreichen, nicht aus eigener Kraft. Wir sehen das an vielen Stellen. Ich habe es letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der Süchtige nicht aus eigener Kraft in der Regel von seiner Sucht, wenn es wirklich eine deutliche, schwere Sucht war, nicht aus eigener Kraft davon loskommen kann. Wir müssen also diese Gnade, dieses Geschenk der Gnade vom Herrn erbitten. Wir müssen es gewissermaßen haben wollen, darum bitten, uns danach sehnen, den Herrn immer wieder anflehen, Herr, bitte schenke uns das. Sie sehen das übrigens auch gerade bei den Heilig-Geist-Liedern, wenn Sie es hier mal anschauen, wie oft, ne? Komm, Schöpfer, Geist, kehr bei uns ein, immer wieder, komm, Geist, komm, komm zu uns, komm zu mir, wir brauchen dich. Wir müssen gewissermaßen auch dann diese Gnade ergreifen. Oder in einem anderen Bild, Jesus steht vor der Türe unseres Herzens und klopft an, dass wir ihm die Türe aufmachen, dass wir ihn bitten, ja, bitte komm, Herr, komm zu mir herein. Ich sehne mich danach, dass du bei mir bist. Und so könnte man sagen, das eigentliche Geheimnis des Christentums ist, dass wir durch Gott verwandelt werden, dass wir durch Gott neu werden. Und ich sehe da auch einen Zusammenhang zur Heiligen Messe. In der Opferung, wenn wir die Hostie und den Wein da bringen, bringen wir uns ja gewissermaßen selber da. Wir schenken uns in diesem Vorgang, bieten uns Gott an. In manchen Messen, da ist es ja üblich, dass man die Hostien selber einlegt, weil wenn man die Kirche betritt, dass dann die Hostien nach vorne gebracht werden zum Priester bei der Opferung und dass sie dann verwandelt werden. Wer soll verwandelt werden? Natürlich, dass die Hostien sich in den Leib Christi verwandeln, aber auch, dass wir gewissermaßen am Altar liegen, in Gestalt, wenn man so will, symbolisch als die Hostien, und dass wir in den Leib Christi verwandelt werden, dass Verwandlung in uns, bei uns geschieht, dass wir am Schluss in diesem Verwandlungsprozess sagen können, wie Paulus gesagt hat, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, der Herr lebt in mir. Ich spüre es, dass er in mir lebt und dass sie das spüren, auf das kommt's an, dass ich entdecke, ja, Gott hat in mir Wohnung genommen. Gibt ja auch dieses schöne Wort in der Heiligen Schrift, wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagt Jesus. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gott will in uns einwohnen. Und nur dann, wenn wir in dieser lebendigen Verbindung mit ihm stehen, nur dann kann er uns dieses neue Leben schenken. Und diese lebendige Verbindung sehen wir etwa auch beim Weinstock. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Der Weinstock kann nur Frucht bringen, wenn er in lebendiger Verbindung mit dem Die Rebe kann nur Frucht bringen, wenn sie in lebendiger Verbindung mit dem Weinstock steht. Der Saft gewissermaßen muss zu den Reben hinfließen, sonst geht's nicht. Sonst können sie keine Frucht ausbilden und vor allem auch keine süße, wohlschmeckende Frucht. Und dieser Saft, der dahin fließt, den kann man bildlich sehen als Symbol des Heiligen Geistes, mit der uns gewissermaßen durch den wir genährt werden, damit wir in unserem Leben Frucht bringen. Worum es also in diesem Seminar geht, dass das, was uns in der Taufe und Firmung an sich grundsätzlich geschenkt ist, freigesetzt wird, so dass es wirklich Teil unseres Lebens wird. Denn weithin ist das ja nicht der Fall. Von den Dingen, das Taufe ein Sterben ist, dass wir erfüllt werden sollen, mit dem Geist geheiligt werden sollen. Von all diesen Dingen haben ja sicher viele von Ihnen, die Sie mir zuhören, nie oder nur sehr selten was davon gehört, dass es darauf ankommt, dass das so etwas ganz Zentrales im Christentum ist. Und mit diesem freigesetzt, man kann da verschiedene Bilder dafür bringen. Zum Beispiel, ich war ja evangelisch, Sie haben es vorhin gehört, wie ich 14 Jahre alt war, 1941 bei meiner Konfirmation, bekam ich eine goldene Uhr geschenkt, was damals ein ganz wertvolles Geschenk war. Um die Zeit gab es nichts Goldenes mehr zu kaufen. Sicher, ich habe diese Uhr bekommen, aber ich habe sie praktisch nie verwenden können. Nämlich kaum, dass die Konfirmation vorbei war, kommt die Mutter und sagt, du, das ist was so Wertvolles und du bist jetzt noch so jung. Komm, die heben wir schön auf, die verpacken wir wieder und wenn du mal groß bist, dann kannst du dieses Geschenk bekommen. Aber jetzt ist das noch viel zu wertvoll für dich. Da genügt eine alte Schüleruhr, die du hast, mit der kommst du zurecht. Und wie gesagt, ich hatte im Prinzip dieses Geschenk, aber es hat mir im Leben nicht geholfen. Es ist übrigens ganz mit dieser Uhr ganz unglücklich weitergegangen, nämlich als ich so nach Krieg und so weiter, wie allmählich die besseren Zeiten kamen, wie ich meine Mutter fragte, ach, du, ich habe doch mal die goldene Uhr geschenkt gekriegt, wo ist denn die? Sie hat sie geholt und hat sie herausgestellt, die hatte so schlechtes Öl damals in der Kriegszeit bekommen. Dieses Öl war verharzt und es war beim besten Mitteln, mit den besten Mitteln nicht mehr möglich, dieses Harz aufzuweichen. Also ich konnte diese Uhr nie gebrauchen, die ist nie gegangen. Wie gesagt, so geht es uns unter Umständen mit diesem Geschenk des Heiligen Geistes auch. Wir haben es bekommen, aber wir sind gar nicht in den Genuss dessen gekommen, was uns da geschenkt wurde. Ich will es Ihnen noch an einer zweiten Geschichte erzählen. Die handelt von einer armen Frau, die über viele Jahre hin einen bettlägerigen, kranken, alten Herrn gepflegt hat. Und kurz vor seinem Tod hat der Herr da verlangt, dass sie ihm ein bestimmtes Papier holen soll. Da hat er einiges draufgeschrieben und auch unterschrieben und hat sie gegeben. Und die gute Frau hat so ein Papier noch nie gesehen gehabt, hat es aber als ein wertvolles Andenken an ihren alten Herrn, wie der dann beerdigt war, hat es in einen Rahmen getan, hat es in ihrem Zimmer aufgehängt und hat jeden Tag, wenn sie an ihn gedacht hat, hat sie geschaut, ja, der gute alte Herr, da hat er mir damals sogar noch eigenhändig, hat er mir was unterschrieben. Und sie hat es also in Ehren gehalten. Aber eines Tages kommt ihr Neffe, schaut sich in ihrem Zimmer um, bleibt an diesem Bild hängen und sagt, Tante, was hast du denn da eigentlich? Ja, sagt sie, das hat mir der alte Herr da vor seinem Tod noch gegeben, da ist sogar seine Unterschrift drunter. Da sagt er, was? Tante, du bist doch eine reiche Frau. Stell dir vor, der hat dir sein ganzes Vermögen gemacht, das ist ein Scheck, den musst du zur Bank bringen und musst ihn einlösen. Und wie gesagt, die Frau hat jahrelang in Armut gelebt und nicht gewusst, dass sie eine reiche Frau ist. Und so geht's uns auch mit dem Heiligen Geist. Dass wir das, was uns Gott als Gnade eigentlich geschenkt hat und anvertraut hat, dass es bei uns wohl verwahrt auf der Bank liegt und wir mit einem armseligen Leben unser Leben bestreiten wollen und gar nicht wissen, was Wunderbares an Geschenk der Herr uns eigentlich anvertraut hat. Und genau darum geht's jetzt, dass wir gewissermaßen zur Bank gehen und sagen, ich habe ein Anrecht darauf, das hat mir der Herr in der Taufe und Firmung geschenkt, ich möchte das jetzt endlich in Gebrauch nehmen, ich will, dass das Teil meines Lebens wird. Und wie gesagt, wir haben ein reiches Erbe. Von diesem reichen Erbe spricht sogar der heilige Paulus, wie reich das Erbe ist, was also Gott uns gegeben hat. Aber es kommt darauf an, dass wir dieses Erbe in Besitz nehmen. Wenn wir also davon sprechen, dass es bei diesem Gebet um Neuausgießung des Heiligen Geistes, oder wie es manchmal auch genannt wird, Geisttaufe, dass es um Tauf- und Firmerneuerung geht, dann geht es in einem viel umfassenderen Sinn, als wir das vielleicht im ersten Moment sehen. Tauf- und Firmerneuerung, nun, wer die Osternacht mitfeiert, weiß, in jeder Osternacht findet die statt. Aber sie findet eigentlich so statt, dass man also sagt, ja, ich widersage dem Bösen und ich glaube. Und damit ist also die Taufe sozusagen nominell erneuert. Aber damit bin ich noch lange nicht an diesen Geschenken daran, die der Herr mir eigentlich gegeben hat und geben wollte. Wie gesagt, um diesen umfassenderen Sinn von Taufe und Firmenneuerung geht es. Jetzt zu der Frage, gut, wie sieht denn dann dieses neue Leben eigentlich aus? Dieses neue Leben, das der Herr uns schenken will. Aber bevor wir auf diese Frage eingehen, machen wir eine kleine Musikpause und dann komme ich auf dieses Thema zurück. Wie sieht dieses neue Leben aus, das der Herr uns geben will? Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass ich durchbreche zu der Erfahrung, dass ich wirklich von Gott geliebt bin. Dass das nicht nur gewissermaßen, dass ich es aus dem Buch weiß, ja, Gott liebt mich, naja, wird schon stimmen, so ungefähr, sondern dass ich spüre, dass ich es im Inneren erfahre, ja, wirklich, er liebt mich, dass ich spüre, er ist bei mir, er lässt mich nicht in den Stich. Er ist mein Verbündeter, der einen Bund mit mir geschlossen hat. Dieses ja, dass es zu einem persönlichen Verhältnis zu Gott kommt, nicht zu einem theoretischen nur, sondern dass ich wirklich in einer innigen Verbindung mit Gott bin. Das Zweite, ich erfahre, dass Gott mich lenkt, leitet, führt, lehrt, unter Umständen auch direkt zu mir spricht. Das kann unterschiedlich sein. Manche, ich höre das immer wieder, die also relativ viel dieses Sprechen erleben dürfen. Bei anderen ist es weniger, bei mir ist es oft eher ein Erspüren des, was der Herr haben will. Ich denke mir da manchmal auch, der Herr macht es mit uns, so wie man es mit einem störrischen Esel macht oder machen kann. Dass man ihm nämlich einen wohlriechenden Heubüschel vor das Maul hält und der läuft dem Heubüschel nach, weil er unbedingt fressen will, aber wenn ich eben immer weiter weggehe, dann geht er mit, obwohl er eigentlich gar nicht gehen will. Aber er wird verlockt. Und dieses Verlocken, so erlebe ich es auch bei Gott, dass er uns zu bestimmten Dingen hinlockt. Er ist kein Eseltreiber, der einen mit dem Stock gebraucht. Aber er will mich führen, hinführen, was ich tun soll, dass ich weiß, was er mit mir vorhat, dass er mich dahin führen kann. Dann eine weitere Erfahrung, Gott wird in meinem Leben dann ganz wichtig. Er steht wirklich an der ersten Stelle in meinem Leben. Es gibt für mich dann nichts mehr Wichtigeres als ihn und auch natürlich meinen Wunsch, seinen Willen zu tun. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern der deine. Wer zu dem Punkt nicht durchbricht, der hat letzten Endes diese Erfahrung des Heiligen Geistes, der bleibt davor stehen. Da wird dann Gott oder Jesus wirklich zum Herrn meines Lebens, der mir zeigt, was ich zu tun habe. Und Paulus sagte mal, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Das gehört zusammen. Jesus ist der Herr meines Lebens. Ich will tun, was er mir zeigt, und ich stehe mit ihm in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ein weiteres, eine Erfahrung, die viele gemacht haben, die ich auch damals mit meinem Leben gemacht habe. Mein Gebetsleben wird ganz neu lebendig. Vor allem, das habe ich damals auch sehr gemerkt, es treibt mich an, ihn zu loben und zu preisen. Etwas, was ich in früheren Jahren gar nicht getan habe. Ich kann mich erinnern, dass ich hinterher oft im Auto saß. Ich kannte damals noch nicht viele Psalmverse auswendig und deswegen habe ich also immer wiederholt, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieses, was er dir Gutes getan hat, das war mir ganz wichtig, weil ich das ja gespürt habe, was er mir Gutes getan hat. Davon spreche ich dann später noch. Es führt dann auch eben dazu, dass ich persönlich mit ihm spreche. Dass ich mit ihm spreche, so wie ich mit einem Freund spreche oder so wie ein Liebespaar miteinander spricht. Ich habe also noch nie ein Liebespaar erlebt, wo der Mann, wenn er ihr was Nettes sagen will, ein Bücherl rausholt und liest ihr daraus was vor, sondern er spürt, was er ihr sagen will und das sagt er ihr. Und so ist es hier auch. Ich spreche mit eigenen Worten und weiß, ich darf zu ihm sprechen und er hört mich. Das kann zu dieser Neubelebung des Gebets auch dazu führen und in sehr vielen Fällen führt es auch dazu, vor allem für die, die sich danach ausstrecken, dass sie auch eine neue Gebetssprache bekommen. Das, was wir auch Sprachengabe in der charismatischen Erneuerung nennen. Und auch diese Sprachengabe ist in erster Linie ein Gebet des Lobens und Preisens. Ich sage oft, wenn ich auf der Autobahn fahre und wenig Verkehr ist, dann kann ich viel beten. Da kann ich auch zum Beispiel Rosenkranz beten oder ich kann auch Fürbitten formulieren. Und das mache ich gerne auch auf der Autobahn oder wenn es ruhiger ist im Verkehr. Aber wenn ich in München durch den wüstesten Verkehr fahre, dann kann ich natürlich nicht in dieser Weise beten. Aber mit Sprachengebet, das kann ich immer, da kann der Verkehr so verrückt sein, wie er will. Da betet mein Innerstes. Das kommt nicht von meinem Kopf, sondern es kommt, wenn man so will, aus dem Herzen. Und das kann ich auch unter Umständen in die Fürbitte, zur Fürbitte verbinden. Und schreibt Paulus ja selber mal, dass wir oft nicht wissen, worum wir beten sollen. Zum Beispiel, weil mir jemand sagt, er ist in Not, aber ich weiß einfach nicht, welche Not es ist. Ich soll für ihn beten. Dann kann ich also auch in Sprachen beten für ihn. Paulus sagt, wir wissen oft nicht, warum wir beten sollen. Da tritt der Geist mit uns für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzen. So wird es normalerweise übersetzt. Man könnte aber auch sagen, eben mit ganz neuen Lauten, die eben nicht aus dem Kopf kommen. Ein weiteres ganz typisches Charakteristikum dieses neuen Lebens im Heiligen Geist ist, dass ich die Bibel ganz neu und viel tiefer verstehe. Ich werde nie vergessen, wie ich also diese Erfahrung gemacht habe damals, dass ich schlagartig viele Stellen der Heiligen Schrift, die mir bisher einfach verschlossen waren, wo ich nicht recht dahinter kam, was ist da eigentlich gemeint mit, wie soll man das verstehen? Auf einmal, wie wenn ein Scheinwerfer drauf fällt und in aller Klarheit weiß ich, was damit gemeint ist. Auch zum Beispiel war mir damals sofort klar nach dieser Erfahrung mit dem Heiligen Geist, dass es ganz verkehrt ist, wie wir heute oft mit der Bibel umgehen, dass drüber gegrübelt wird, dass gescheite Gedanken angestellt werden, dass man fragt, kann das überhaupt so gewesen sein? Das müsste doch eigentlich anders gewesen sein. Manche sagen dann auch, das kann doch Jesus gar nicht gesagt haben. Ja, zum Beispiel die Worte vom Weltgericht oder sowas. Das kann gar nicht gewesen sein. Ich weiß doch, was Jesus gesagt haben kann und was nicht. Und daran prüfe ich dann die Heilige Schrift. Oder ob ein Wunder geschehen sein kann oder nicht. Nein, bestimmte Wunder können gar nicht geschehen sein, also können die gar nicht stimmen. Und mir ist also damals ganz deutlich gezeigt worden, das, was in der Schrift steht, da haben Leute etwas mit Gott erlebt. Und sie haben versucht, so gut sie es konnten, gut oder weniger gut, es ins Wort zu bringen. Und was ich ja dann auch mit Gott erlebt habe, da spreche ich dann gleich noch davon, die Dinge sind fast nicht ins Wort zu bringen. Das ist sehr schwer in manchen Fällen. Und deswegen mag manches ein bisschen schwer verständlich auch sein, was da steht. Aber der Heilige Geist öffnet es mir dann, gibt mir den Schlüssel zum Verstehen. Vor allem, das war bei mir auch so, dass ich auf einmal begriffen habe, dass es die unsichtbare Welt gibt. Diese Welt auch, die Welt Gottes, die Welt der Engel, aber auch die Welt der finsteren Mächte. Das waren Dinge, mit denen ich vorher eigentlich kaum etwas anfangen konnte. Ich habe es halt stehen lassen. Ich wusste, in der Bibel spricht man von sowas, aber ich kann damit eigentlich nicht recht warm werden. Auf einmal wusste ich zum Beispiel, gerade auch in dieser Phase der Vorbereitung hin zu meiner damaligen Geisterfahrung, habe ich erlebt, dass es tatsächlich sowas wie Befreiung gibt. Und ich weiß noch wie heute, dass wir waren da sehr offen im Gespräch untereinander, dass ich sagte, na ja, wir wissen ja eigentlich alle, dass es so wie finstere Mächte nicht gibt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es sowas tatsächlich gibt und wenn es Befreiung von solchen Mächten gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es so aussieht wie das, was wir jetzt gerade eben erlebt haben. Da haben wir nämlich solche Situationen erlebt, was sich mir aufgedrängt hat. Hier geht es jetzt, da sind solche Mächte freigesetzt worden, da sind Menschen von diesen Mächten frei geworden. Das neue Verstehen, das bezieht sich auch auf die Sakramente, dass ich einen ganz neuen Zugang zu den Sakramenten bekomme, auch zum Gottesdienst. Ich erinnere mich also sehr lebendig noch, in früheren Jahren, bevor ich diese Erfahrung hatte, bin ich oft sehr unzufrieden aus dem Gottesdienst rausgegangen. Manchmal, ich gestehe es zu meiner Schande, habe ich sogar geschimpft, geklagt, meine Predigt war nichts und ach, der Pfarrer, wenn er heute ein bisschen anders wäre und wie man halt so redet und denkt. Kritisch war ich eingestellt. Nach dieser Erfahrung waren die Gottesdienste auch nicht unbedingt anders. Da bin ich in dieselbe Gemeinde unter Umständen gegangen, wie vorher auch. Aber auf einmal habe ich den Gottesdienst ganz anders erlebt. Auf einmal haben mich bestimmte Dinge gar nicht mehr gestört und waren gar nicht mehr so von Bedeutung, sondern dieser Gottesdienst war erfüllt, auch obwohl gewissermaßen die äußeren Hilfsmittel nicht unbedingt da waren. Aber es war anders, das Erleben, weiß ich noch ganz genau. Auch, das gilt auch für die Traditionen der Kirche. Der Heilige Geist lässt uns viele Traditionen, wo man heute vielleicht überhaupt nicht mehr recht weiß, warum es die gibt, lässt uns auf einmal neu verstehen und einen neuen Zugang hinfinden, etwa zum Rosenkranzgebet oder zum Gebrauch des Weihwassers. Ich weiß noch, bei den Vorlesungen, die ich damals vor 18, 19 Jahren gehört habe, da hat unser guter Professor eigentlich gar nicht gewusst, was er mit dem Weihwasser anfangen soll, wozu das gut ist. Heute weiß ich es, wozu, warum es in der Kirche immer solche Dinge gegeben hat. Gesegnete Gegenstände, Segnungen überhaupt, Heiligenverehrung und so weiter. All das wird auf einmal neu und lebendig und anders wie vorher. Während vorher eben bei manchen Dingen man einfach Schwierigkeiten mit dem Verständnis hat. Ein weiteres großes Kapitel, was sich da ändert, das sind die Früchte des Geistes. Auf die kommt es ja ganz wesentlich an. Und die finden Sie im Galaterbrief im Kapitel 5, 22, können Sie die nachlesen. Der Galaterbrief, der 5. Kapitel, das lohnt sich sowieso zu unserem Thema mal gründlich auch zu studieren. Es heißt da von den Früchten des Geistes: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut und so weiter, können Sie mal nachlesen. Die Worte sind ein bisschen unterschiedlich übersetzt, aber Liebe, Freude, Friede, das steht überall an erster Stelle. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Ja, Freude. Wo der Heilige Geist wirklich Menschen erfüllt, da packt sie eine Freude. Die kann manchmal also fast überschäumend sein. Ich habe das wiederholt auch selber bei mir, aber auch bei anderen erlebt. Aber auch Friede, der innere Friede, diese Zufriedenheit, dieses innere zur Ruhe kommen. Das geht bei diesen Früchten des Heiligen Geistes. Kommt ja dann auch noch das Kapitel Enthaltsamkeit. Das habe ich also auch damals sehr deutlich erlebt, wie ich diese Erfahrungen machte. Ich hatte immer sehr mit Übergewicht zu kämpfen gehabt. Und alle Versuche, das runterzukriegen, waren also ziemlich vergeblich. Und nach dieser Erfahrung mit dem Heiligen Geist setzte bei mir auf einmal eine geschenkte Fastenzeit ein. Das heißt, ich konnte nicht mehr essen. Ich habe also nur ganz, ganz kleine Portionchen mir genommen, wenn die Schüsseln rumgereicht worden sind. Eine ganze Fleischportion habe ich gar nicht mehr geschafft. Ich habe mir ein Drittel oder sowas, und sowas auch mit den anderen Dingen. Es war immer sehr wenig auf meinem Teller. Übrigens, unmittelbar nach dieser Heilig-Geist-Erfahrung am nächsten Morgen, weiß ich noch, da sitze ich am Frühstück, wir waren in einem Hotel untergebracht, habe also ein schönes Ei von mir, duftende Brötchen und einen Bohnenkaffee, schenk mir ein, köpf mein Ei und will anfangen zu essen. Und nach einem halben Ei höre ich auf und kann nicht mehr weiter essen. So etwas hat es in meinem Leben noch nie gegeben. Ich habe wirklich nicht einmal ein halbes Brötchen geschafft und einen Teil des Eis liegen lassen, konnte nicht mehr. Und das hat über Monate angehalten, und ich habe also vieles von meinen Überpfunden, bin ich damals losgeworden, einfach weil der Herr ihm durch die Erfahrung des Heiligen Geistes in meinem Innern, da wo auch Hunger und Essen und so weiter reguliert wird, irgendetwas geordnet hat, neu gemacht hat. Und wie gesagt, das geht eben bis in die leiblichen Dinge hinein, diese Erfahrung des Heiligen Geistes. Wieder ein anderes, sehr großes Kapitel, das wir aber heute nur antippen können, ist, dass der Herr uns in dem Heiligen Geist die Charismen oder die Geistesgaben schenken will. Das sind echte Geschenke Gottes. Und leider Gottes, muss man dazu sagen, sind die in der katholischen Kirche fast unbekannt geworden. Das geht bis dorthin, dass ich also in päpstlichen Enzykliken, die sich mit dem Heiligen Geist befasst haben, ich nachgeschaut habe, ob diese Gaben des Heiligen Geistes erwähnt werden. Und ich feststellen musste, da gibt es Enzykliken, da steht nirgendwo die Gaben des Heiligen Geistes, so wie sie der 1. Korintherbrief 12, 8 bis 10, können Sie nachlesen, 1. Korintherbrief 12, Vers 8 bis 10, wie sie da formuliert sind. Wenn bei uns in der katholischen Kirche von den Gaben des Geistes die Rede ist, immer nur diese Fassung aus dem Alten Testament, so wie wenn es die des Neuen Testaments gar nicht gäbe, die aber über die des Alten Testaments hinausgehen. Also zum Beispiel die Gabe der Heilung, dass Gott wirklich durch uns, durch unser Gebet, wenn wir Kranken die Hände auflegen, ihr Menschen Heilung schenken will. Ich sage dazu gerne, es gibt ja ein bisschen Gabe der Heilung gibt's eigentlich für jeden von uns, mehr oder minder, so wie auch fast jeder von uns halbwegs mitsingen kann. Wir sind keine Opernsänger, aber singen können wir die meisten von uns. Und so ist es auch mit der Heilung, die ist, glaube ich, relativ weit verbreitet. Aber das kann ich ja nur erfahren, wenn ich wirklich einem Kranken die Hände auflege. Und unter Umständen muss ich das halt mal in der eigenen Familie, wenn es also eine Krankheit und Not gibt, muss ich damit einmal anfangen. Daneben gibt es natürlich schon Leute, die vom Herrn in einer ganz besonderen Weise die Heilungsgabe bekommen haben. Viele von Ihnen kennen ja zum Beispiel den Pater Pio, wo das ganz stark bei ihm war. Viele in der charismatischen Erneuerung kennen auch den Pater Tardif. Ich habe ihn selber erlebt, wo also wirklich Leute aus dem Rollstuhl ausgestanden sind, wo Taube wieder hören konnten, Lahme wieder gehen, Blinde wieder sehen. Wie gesagt, da gibt es ja eine Vielzahl von Zeugnissen. Aber das kann uns nicht davon dispensieren, selber zu beten. Im Übrigen nicht nur für Kranke. Ich habe also in der Seelsorge viel gute Erfahrungen gemacht, im Krankenhaus, aber auch sonst wo, wo ich einfach für Leute gebetet habe, die in Not waren. Die viele Menschen sind ja wirklich geplagt und niedergedrückt und sehen sich nicht mehr raus. In dem Moment, wo sie wirklich hergehen und zu jemandem, der doch sich ihnen anvertraut hat, sagen sie, wenn es einer recht ist, ich könnte jetzt vielleicht noch für sie beten. Wenn sie keinen Widerstand bekommen, kein Nein, fangen sie an, so wie ihnen der Geist eingibt, und beten sie. Manchmal gibt der Geist ja ganz wunderbare Worte ein, über die man hinterher selber nur staunen kann, dass man sie gesagt hat, weil sie eben nicht aus einem selber kommen, sondern weil der Herr einen dazu verwendet hat. Das geht dann schon in die Richtung der Prophetie, dass Gott durch uns sprechen will zu anderen, dass er uns solche Worte eingeben möchte. Der Prophet ist gewissermaßen der Mund Gottes, durch den das, was Gott den Menschen sagen will, wirklich an die Menschen hinkommen kann. Dann gibt es eben die Gabe der Weisheit. Ich sehe sie vor allem in einem Zusammenhang mit diesem Geführtwerden, dass ich weiß, was in einer bestimmten Situation, was jetzt hier zu tun ist. Dann die Gabe der Erkenntnis, eine sehr, sehr wertvolle Gabe, dass der Herr, ja, wir kennen die übrigens bei, auch wieder bei vielen Heiligen etwa, als auch genannt Gabe der Herzensschau. Pater Pio, Don Bosco, Pfarrer von Ars und viele, viele andere, auch Unbekanntere, die diese Gabe hatten, die um den Seelenzustand ihres Gegenübers, unter Anständen auch ihres Beichtkindes, Bescheid wussten. Gott kann, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt mit einer besonderen Not, Gott kann mir unter Umständen zeigen, woher diese Not kommt und wo anzusetzen ist, um sie zu überwinden. Ob zum Beispiel jemand unter einem Fluch leidet oder unter bösen Angriff von bösen Mächten oder sowas. Da ist auch dann in diesem Zusammenhang die Gabe der Unterscheidung sehr wichtig, dass ich also unterscheiden kann, mit welcher Macht, mit welcher Kraft habe ich es zu tun. Es gibt ja eben außer diesen Mächten Gottes, Engelmächten, gibt es ja auch die Engel gewissermaßen des Satans, der Gegenseite. Oder es kann natürlich auch manchmal einfach etwas aus mir selber, aus dem Menschlichen kommen. Von der Sprachengabe habe ich ja vorhin schon gesprochen und ich werde auch noch ausführlich übernächsten Vortrag zum Thema Sprachengabe sprechen. Im Übrigen also diese Gaben, die uns da Gott schenken will, da habe ich vor einem halben Jahr in Radio Horeb eine Sendereihe gemacht. Das waren 6 Vorträge über diese Geistesgaben. Die können Sie sicherlich nach wie vor bei Radio Horeb so bekommen. Wichtig bei den Geistesgaben ist, die sind uns gegeben, vor allem zur Weitergabe, zur Neuevangelisation, dass ich Menschen dadurch zum Glauben führen kann. Und sie sind uns gegeben zum Anwenden. Das ist das Instrument der Evangelisation, das so viele nicht kennen. Diese ganzen Gaben, Geistesgaben, sind ganz große Hilfen. Zum Beispiel, wer mal erlebt hat, wie jemand gesund geworden ist aufs Gebet hin, für den hat sich die ganze Sicht der Welt geändert. und er hat einen ganz neuen Zugang auch zum Glauben. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch von meiner persönlichen Erfahrung berichten, wie ich also diese Geisterfahrung machen durfte. Dazu muss ich sagen, dass mein Weg war außergewöhnlich. Das ist nicht der übliche. Der übliche ist nämlich der, dass man so ein Seminar besucht, wie es jetzt bei Ihnen angeboten ist, dass ich dann mein Leben übergebe, dass mir die Hände aufgelegt werden, für mich gebetet wird um eine Neuausgießung des Geistes. All das hat so bei mir nicht zugetroffen. Und ich vermute, dass der Herr mir das da einen anderen Zugang gegeben hat, damit ich wirklich aus eigener Erfahrung weiß, dass diese Erneuerung vom Heiligen Geist wirklich von Gott selber kommt und nicht von was anderem. Also ganz kurz, es hat ja eine Vorgeschichte gegeben, die begann 1972 am Freitag vor Pfingsten. Da waren wir von der Erwachsenenbildung etwa so 20, 25 Leute zusammengekommen und zu einem sogenannten Sozialtraining. Wir wussten alle nicht, was uns da genau erwartet. Und wir haben nur gemerkt, wir waren selber das Thema dieses Prozesses. Und habe ich dann gemerkt, wir machten das, was in der Bibel steht, dieses Prinzip, was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten, aber den Balken im eigenen siehst du nicht. Ich sehe den Balken im eigenen nicht, aber mein Nächster, der sieht ihn und der kann mich unter Umständen liebevoll und hilfreich darauf ansprechen. Und so kann einer den anderen in die Wahrheit führen, dass er die Wahrheit über sich selber erlebt. Und um kurz zu machen, ich habe diese 10 Tage, die wir damals hatten, als einen gemeinsamen Umkehr- und Reinigungsprozess erlebt, der immer mehr sich auf religiöse Themen verlagert hatte. Am Schluss haben wir überhaupt nur noch über sowas gesprochen. Welche Erfahrungen der Einzelne mit Gott schon gemacht hat, weil wir spürten, ohne dass wir es richtig ausgesprochen haben, aber dass irgendwie mit uns sowas passiert, dass das hier, was wir da machen, das ist mir persönlich also an einer Stelle ganz bewusst worden, irgendwas hat das mit dem Heiligen Geist zu tun, aber mehr wusste ich noch nicht. Das war auf jeden Fall eine Atmosphäre der Liebe, des Verstehens, des Wohlwollens und seltsamerweise sind vereinzelt Geistesgaben schon aufgetreten, ohne dass ich es recht kapiert habe, auch bei mir selber, bis hin zu einem Art Singen im Geist, was wir damals hatten. Es gibt ja nicht nur das Beten im Heiligen Geist, sondern auch gerade das Singen, was sehr, sehr schön sein kann. Und das haben wir damals, wie gesagt, schon erlebt. Wir wussten am Schluss, was uns jetzt geschieht, das ist wirklich ein Geschenk. Aber so richtig haben wir noch gar nicht begriffen, wer uns denn da was eigentlich schenkt. Und ich musste mitten aus diesem, am Ende dieses Kurses, der war also am Sonntag zu Ende, Montag in aller Frühe mich in den Zug setzen und musste zu einer Tagung nach Mainz fahren. Und in dieser ersten Nacht in Mainz, da passierte etwas Unglaubliches mit mir. Ich weiß es nicht, ob man es Traum nennen soll oder Vision. Auf jeden Fall, es begann damit, dass ich den Sternenhimmel vor mir sah und in weiße Leuchtschrift hineingeschrieben das Wort Jesus. Wie wenn der Mond so Wolken anstrahlt, so war also dieses Wort Jesus, leuchtete es am nächtlichen Himmel. Dann änderte sich der Blick, ich sah die Erde von der Höhe her, vielleicht so ein Stück im Weltraum, mit einer Wölbung und einen Sturmwind, sah ich drüber hinweg, brausen. Und der Sturmwind, der hat den ganzen Dreck hochgewirbelt. Und dann bekam ich also ganz klar die Mitteilung, es kommt eine große Erneuerung im Heiligen Geist und die heißt Pfingstbewegung. Und die ist ausgesprochen wichtig und ich bin berufen, hier führend tätig zu werden. Es war also mit aller Klarheit da und das war auch etwas, was ich in das Wachbewusstsein dann mit hinübernehmen konnte. Und zusammen, ja, die Bewegung hieß damals auch noch Pfingstbewegung bis dorthin, die hatte kurze Zeit später den Namen geändert in charismatische Erneuerung. Und dann wurden mir noch 3 Hinweise gegeben, nämlich diese Erneuerung kommt damit alle Kirchen im Heiligen Geist sich erneuern. Wurde ausdrücklich gesagt, alle Kirchen. Damit diese im Heiligen Geist und in der Wahrheit erneuerten Kirchen zur Einheit finden und dass sie dann gemeinsam für die Bekehrung der Menschheit arbeiten. Denn wenn die Menschheit sich nicht bekehren würde, würde sie zugrunde gehen. Das wurde mir mitgeteilt. Und wie ich dann wieder zu mir kam, ich kann nur sagen, es war unglaublich. Ich wusste also zunächst gar nicht, wie mir geschehen war, wer ich war, wo ich war und so weiter. Ich war wie aus einer anderen Welt zurückgekehrt. Aber im Herzen eine so unglaubliches Glück und Freude, wie man sich es überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich wusste damals sofort, das ist die Freude und das Glück, nach dem jedes Menschenherz sich sehnt und was sie so viele überhaupt nie finden oder künstlich es erleben wollen, und dann geht es ihnen immer wieder, verschwindet es immer wieder unter ihren Fingern. Und diese Freude und dieses Glück lebt im Grunde genommen bis heute in mir. Jetzt mache ich eine kleine Zwischenbemerkung und kehre aber nachher nochmal nach 1972 zurück. Nämlich 7 Jahre später habe ich unserem heutigen Papst dieses mein Erlebnis erzählt. Da ging es damals darum, ich war Diakon schon, über meine zukünftige Tätigkeit, und da habe ich ihm das erzählt, was ich da erlebt habe. Und er hat also sehr aufmerksam zugehört und hat am Schluss dann auch noch gesagt, er wäre bereit, dass ich einen Teil meiner Dienstzeit in Zukunft freigestellt werde für die charismatische Erneuerung. Und auf diese Weise konnte ich viel tun. Und ich sehe auch heute, wir haben nicht die Zeit darüber jetzt zu sprechen, dass er auch Thema Wiedervereinigung, Erneuerung im Heiligen Geist, dass das auch ganz klar in seinem Blickfeld liegt. Wie gesagt, da sind gerade dieser Tage Äußerungen von ihm gewesen, die sehr aufschlussreich sind. Aber jetzt nach 1972 nochmal zurück. 4 Wochen nach dieser nächtlichen Erfahrung habe ich ein Gespräch mit einem Freund gehabt, und dann sagte der mir so beiläufig, ja, ich muss morgen nach Regensburg, da ist jemand von der Pfingstbewegung, das soll ich dann erfahren. Dann habe ich gesagt, ja, bitteschön, sag mal, was ist denn das? Das interessiert mich sehr. Ah, das weiß ich auch noch nicht, das erfahre ich morgen erst. Aber er konnte mir dann die Adresse eines Mannes geben, der aus Australien, ein Deutscher aus Australien, zur Zeit in Bayern damals war. Und den habe ich sofort angerufen, und dann bekam ich die ersten 30 Namen von Leuten, die in Deutschland diese Erneuerung schon kannten. Und darunter war jemand aus München, und zwar die Schwester Erna. Manche aus der Münchner Gegend kennen sie. Sie kam damals sofort zu mir und sagte, und ich sagte ihr, meine Schwester, ich habe was erlebt, ich kenne mich gar nicht aus, es war sowas Unglaubliches. Und dann habe ich halt versucht, ein bisschen rumgestottert, und dann hat sie mich 3 Fragen beantworten lassen. Hat sich ihr Gebetsleben geändert? Mei, habe ich gesagt, muss ich jetzt immer loben und preisen, sowas habe ich überhaupt noch nie gekannt. Sagt sie, hat sich die Einstellung zur Bibel geändert? Ach, habe ich gesagt, ich lese jetzt so gerne in der Bibel und ich verstehe jetzt so viel, was ich nie verstanden habe. 3. Frage, hat sich die Gegenseite zu Wort gemeldet? Habe ich gestutzt. Dann ist mir eingefallen, ja tatsächlich, ich habe ja, nachdem ich das erlebt habe, den Eindruck gehabt, ich werde irgendwie von Mächten angegriffen. Ich werde in Versuchung geführt. Und ich hatte ja so in Erinnerung, ja, Jesus, Taufe im Jordan, dann die 3 Versuchungen, und habe damals auch angefangen zu zählen, 1. Versuchung, 2. Versuchung, 3. Versuchung. Und wie ich bei der 3. Versuchung war, da sagt die Schwester Erna, hat sich die Gegenseite zu Wort gemeldet. Habe ich gesagt, ja, es sieht wirklich so aus. Ach, sagt sie, dann haben Sie das erlebt, was wir heute Geisttaufe nennen, nämlich diese neue Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Da habe ich dieses Wort zum ersten Mal gehört. Ich habe aber natürlich schon gewusst, dass in der Bibel von Jesus geheißen hat, im Munde Johannes des Täufers, er aber wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und dann konnte ich mit diesem Begriff natürlich auch was anfangen. Wie gesagt, wer diesen Weg geht, den ich jetzt hier versucht habe zu beschreiben, der findet tatsächlich den Schatz im Acker, für den es sich lohnt, alles andere aufzugeben, wo ein Reichtum, der über allem Reichtum hinausführt. Und in dieser Richtung darf jeder durch eine neue Erfahrung im Heiligen Geist sich wirklich etwas erwarten. Der Herr betrügt uns nicht. Wie viel mehr wird euch der Herr den Heiligen Geist schenken, denen schenken, die ihn darum bitten, heißt es in der Schrift. Er will den Heiligen Geist uns ja schenken, vorausgesetzt wir machen uns bereit, ihn zu empfangen in jeder Hinsicht. Und diese Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, die können dann durchaus unterschiedlich sein. Es kann sehr stürmisch verlaufen, so wie es ja in gewissem Sinn bei mir auch war und wie ich es auch von einer ganzen Reihe Leute inzwischen weiß. Das kann auch sanfter verlaufen, stiller verlaufen, ohne zu deutliche äußere Kennzeichen und sogar nahezu unmerklich. Ich habe ein Buch unten in meiner Bibliothek, wo der Mann, nachdem er also sich die Hände auflegen hat lassen, gesagt hat, er ist rausgegangen, wie er reingegangen ist, hat überhaupt nichts gespürt und hat das Gefühl, hätte sich nichts geändert. Aber nach einigen Tagen merkt er auf einmal, dass sich tatsächlich in seinem Leben etwas geändert hat. Wie gesagt, vor allem müsste eine solche Erfahrung dazu führen, zu einem neuen Verhalten, dass ich mich, also mein ganzes Verhalten, dass es sich ändert. Auch das kann bis ins Körperliche hineingehen. Ich habe also oft erlebt, dass bei Leuten, die also neu vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, dass die Augen plötzlich leuchten, dass da ein Strahlen aufs Gesicht kommt. Manchen Leuten sieht man so deutlich an, dass man auf sie zugehen kann und kann sagen, Sie haben was mit dem Heiligen Geist erlebt, bitte schön, kommen Sie nach vorne, erzählen Sie es uns allen. Wie gesagt, dieser Schatz im Acker, der ist im Grunde für jeden bestimmt. Es geht also um ein Neuerfülltwerden mit dem Heiligen Geist, aber das in unserem Seminar, aber das ist nicht Endstation, dass man sagen kann, so, jetzt habe ich diese Neuerfüllung, jetzt habe ich alles. Nein, das ist der Anfang für ein wirkliches Leben im Heiligen Geist. Das ist der allererste Beginn und das Eigentliche kommt danach. Aber wie gesagt, da wollen wir dann in den nächsten Vorträgen noch drüber sprechen.
Gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus, o Herr, über uns. Sieh unser dürres Land, hör unser Schrei. Nur deine starke Hand kann uns befreien. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron.
Leben im Geist Seminar, was ist das? Heute bereits der dritte Teil, das neue Leben. Referent ist Dr. Hans-Martin Lochner, er ist Priester in Königsdorf bei München und ist jetzt auch bereits im Ruhestand einige Jahre und arbeitet dort mit, die charismatische Erneuerungsbewegung aufzubauen und zu betreuen. Es geht in diesem Seminar um eine ganz persönliche Glaubensvertiefung und heute haben Sie betrachtet, gehört, das neue Leben, was das alles bedeutet, Kennzeichen des neuen Lebens, das wir uns vom Heiligen Geist schenken lassen sollen, erbitten vom Heiligen Geist, erbitten, denn der Heilige Geist will unsere Herzen erneuern, will unsere Umkehr, will uns ganz nahe bei sich. Es bleibt uns noch ganz kurz Zeit, falls Sie vielleicht eine ganz wichtige Frage haben, können Sie jetzt noch schnell anrufen unter 0700 80 85 80 85 und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann mit der Vorwahl 0049. Insgesamt dauert ja diese Reihe 6 Vorträge lang. Die können Sie auch auf CD erhalten beim Radio Horeb Service, Hörerservice. Und auch das Begleitbuch hat Dr. Hans-Martin Lochner allen, die dieses Seminar im Radio mitmachen wollen, ans Herz gelegt. Es ist sicher eine wichtige Sache, dieses Buch zur Hand zu nehmen, nämlich in der Zeit bis zur nächsten Ausgabe des nächsten Vortrages die nächste Betrachtung. Und zwar ist das Buch ist zu bestellen, das Begleitbuch zu diesem Heilig-Geist-Seminar in der Immanuel-Buchhandlung Herrenstraße 2, 88212 Ravensburg. Vielleicht wollen Sie dazu noch etwas sagen, Doktor? Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herrn Thiel, grüß Gott.
Frau Thiel.
Ja, Frau Thiel, Entschuldigung,
bitte. Grüß Gott, Herr Dr. Lochner. Wir danken Ihnen sehr für Ihren Vortrag, mein Mann und ich. Wir können sagen, dass das die Wahrheit ist, was Sie uns erzählt haben. Wir haben vieles erlebt. Aber was ich jetzt sagen wollte, es gibt ja eine Liste von Leuten, die oder auch Gruppen, die beten für Menschen, die das dann gern haben wollen nach diesem Seminar. Und wir wollten uns zur Verfügung stellen, wenn das gebraucht wird. Ich weiß nicht, ob wir Ihnen die Adresse und die Telefonnummer durchgeben können, dass Sie die Liste ergänzen, oder wird es nicht benötigt?
Am besten, Sie geben es gleich an die Buchhandlung weiter, beziehungsweise an den D&D Verlag, aber da habe ich jetzt die Adresse nicht gerade da. Buchhandlung zur Weiterleitung, das ist noch mit an die Liste aufnehmen. Das ist allerdings dann eben nur bei denen, die jetzt erst das Heft bestellen. Sie können es aber trotzdem mir auch noch eigens telefonisch durchgeben. Beim Hörerservice können Sie sicher meine Nummer kriegen. Oder wissen Sie vielleicht sowieso meine Nummer?
Nee, die weiß ich jetzt nicht.
Unter Königsdorf werden Sie es in der Auskunft finden, ja?
Oh, beim Hörerservice?
Nein, auch im
Telefonbuch.
Verzeichnis. Nicht Verzeichnis. Sie können sich doch die Nummern geben lassen beim
bei der Auskunft.
Auskunft, Telefonauskunft, ja.
Ja, aber ich weiß Ihre Adresse nicht.
Königsdorf, das genügt.
Königsdorf. Dr. Lochner und der Vorname?
Hans-Martin.
Gut.
Gibt nur einen Lochner bei uns.
Ach, gut. Vielen Dank, Herr Dr. Lochner.
Bitte. Und danke. Ich danke für Ihre Bereitschaft, da mitzuwirken.
Ja. Vielen Dank nochmal für das Seminar, das Sie halten. Ich finde es sehr gut und sehr wichtig.
Danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Dann begrüße ich noch ganz kurz eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist Frau Jamann. Ich habe bitte eine Frage. Es wurde vorher gesagt von Pfarrer Lochner, wegen dieser Hände auflegen. Ich weiß nur, dass eben da nicht, wir sollen nur aufpassen, von wem uns die Hände aufgelegt werden. Das heißt, es gibt Leute, die möchten einfach hier bei einem beten und weiß ich gar nicht, wer die sind. Also da muss man, glaube ich, sehr aufpassen. Weil ich besuche sehr viel charismatische Erneuerung und gerade Pater Rufus besteht darauf, dass wir aufpassen müssen, wer über uns die Hände auflegt. Das wollte ich halt von Pfarrer Lochner wissen.
Ja, also wenn Sie sich nach der Liste gehen, die Sie mit dem Begleitbuch bekommen haben, dann finden Sie nur Leute, die ganz vertrauenswürdig sind. Mhm. Ganz klar. Und auch notfalls können Sie ja auch an die Diözesansprecher wenden, die Liste ist ja auch dabei, und die werden Ihnen nur Leute nennen, die da einwandfrei sind. Keine Sorge.
Nee, ich denke jetzt gar nicht bei diesem Seminar. Ich denke überhaupt, wenn wir irgendwo sind, also dass man da aufpassen muss.
Ja, da haben Sie ganz recht.
Ah ja, gut, ja. Das wollte ich wissen.
Ja, Pater Rufus kenne ich persönlich, habe viel schon von ihm gelernt.
Ja, ich war vor kurzem in Österreich bei ihm.
Ah, preis dem Herrn.
Rufus. Bitte?
Preis
dem Herrn. Alles Gute, vielen Dank für alles.
Ja, wiederhören.
Danke für Ihren Anruf, das ist auch schon unser Schlusswort. Und vielleicht können Sie noch ganz kurz sagen, der nächste Teil, welche Betrachtung hier geplant ist.
Da geht es um die Vorbereitung des Einzelnen auf den Empfang des neuen Lebens. Wie kann ich das neue Leben empfangen? Heute haben wir über das Leben selber gesprochen, dann geht es über den Empfang und dann beim nächsten Abend schon, wie kann ich also diese Lebensübergabe und so weiter ganz praktisch erleben und durchführen. Mhm. Das ist dann der fünfte Vortrag.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Dr. Hans-Martin Lochner, für die Gestaltung dieses Leben im Geist-Seminar und alles Gute bis zum nächsten Teil. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ich verabschiede mich am Mikrofon und gebe zurück nach München. Auf Wiederhören.